Herzlich willkommen zu den Chemnitzer Linux-Tagen. Wir wollen hier zwei Tage Barrieren anreißen. Ich bin der Session-Chair, mein Name ist Mike Müller und wir haben hier die Session Recht. Haben da insgesamt 4 Vorträge und da wir nun eine knappe Stunde haben, also wurde gesagt, dass wir auf jeden Fall 5 vor um beendet sein müssen. Das heißt, wir haben so ungefähr 40 Minuten oder sowas, halbe Stunde, 40 Minuten Vortrag und dann Fragen. Der erste Vortragende heute ist Michael Stehmann und er wird über freie Software und offene Standards sprechen. Bitte schön.
Ja, ich werde nicht über freie, ich werde auch über freie Software und offene Standards sprechen, aber unter dem Aspekt des Barriereneinreißens, wie man da schon schön in Rot sieht. Moment, kommt da. Ah ja. Kurz ein paar Sachen zur Person. Also ich habe mal Jura studiert und auch promoviert da drin und bin als selbstständiger Rechtsanwalt in Langenfeld in Rheinland tätig. Und so als Hobby treibe ich mich hier in der Szene rum, bin Mitglied des Legal Networks der FSFE, bin im Projekt Management Committee von Apache Open Office. Ne? Die haben nämlich jedes dieser Apache-Projekte hat nämlich so ein Management Committee und ich bin, muss man sagen, für Apache die Besonderheit, dass bei uns im Management-Komitee tatsächlich auch Leute sitzen, die nichts entwickeln. Also da werden auch Barrieren schon mal eingerissen, nämlich, dass die Entwickler plötzlich auch sich um Leute kümmern, die zum Beispiel hier Stände machen oder so und sagen, okay, das ist auch eine sehr wichtige Tätigkeit und nicht nur entwickeln. Und ich bin gemacht worden zum Vorsitzenden eines Vereins Freie Softwarefreunde e.V. Der ist jüngst gegründet worden, noch nicht ein Jahr alt. Kann ich am Stand von Apache Open Office noch mehr darüber erzählen? Okay. Irgendwie ging das wieder zurück. Wir wollen ja auch vorne anfangen. Ich frage mal so ein bisschen nach Vorkenntnissen. Ich werde vielleicht eine ganze Masse Dinge erzählen, von denen die meisten sagen, ach, das kenne ich ja schon. Und dann kann ich mich ja auch kurz fassen. Dann können wir vielleicht auch die wesentlichen Teile ein bisschen länger machen. Ich wollte euch erzählen, was ist freie Software, was sind offene Standards, damit wir eine Grundlage haben, damit wir wissen, worüber wir reden. Das ist im akademischen Bereich, wo wir ja hier sind, so guter Brauch, erstmal so die Basis zu schaffen. Ich werde nicht die Geschichte der freien Software in Gänze erklären, ne, womit ein ordentlicher Wissenschaftler erstmal anfängt mit der Geschichte seines Faches. Ich werde was über die Vorteile freier Software und eben auch die Vorteile offener Standards erzählen und dann kommt der sicherlich interessantere Teil, wo man mal ein bisschen selbstkritisch frage, haben wir hier möglicherweise hausgemachte Barrieren und wie können wir die überwinden, nicht? Okay. Was ist freie Software? Jeder kennt wahrscheinlich die Programme, die ich da aufgelistet habe. Man könnte noch ganz, ganz viel mehr auflisten. Die Frage ist, was haben die alles gemeinsam? Und wie sich das gehört, fangen wir einfach mal mit einer Definition an. Software wird freigenannt, wenn sie unter einer Lizenz verbreitet wird, die bestimmten Anforderungen genügt. Das ist eine, wenn man so will, juristische Definition freier Software. Und meines Erachtens nach ist das die entscheidende Definition freier Software, aber das können sicherlich andere auch anders sehen. Also das bedeutet, die Lizenz entscheidet, ob ein Programm freie Software ist oder nicht. Das bedeutet umgekehrt, Freiheit ist eine rechtliche Qualität von Software. Das ist zum Beispiel im Ausschreibungswesen vielleicht eine Sache, die man mal weiter beleuchten sollte. Aber wir heute nicht. Freie Software ist auch kein Produkt oder eine Produktgruppe, sondern beschreibt eben eine rechtliche Eigenschaft. Und Freiheit hängt auch nicht vom Entwicklungsmodell oder von der rechtlichen Verfasstheit der Entwicklergemeinschaft ab. Also selbst wenn einer im tiefen Keller allein ein Programm entwickelt, kann das freie Software sein. Es muss nicht irgendein ein demokratisch verfasstes Projekt sein. Es kann auch zum Beispiel ein hierarchisch verfasstes Unternehmen sein, welches freie Software entwickelt. All das ist möglich, weil letztendlich kommt es nur auf die Lizenz an. Und wir alle kennen ja auch Beispiele für die verschiedenen Entwicklergemeinschafts- oder auch Einzelentwicklertypen, die freie Software entwickeln. Die vier Freiheiten, mal eine andere Frage, wer kennt die vier Freiheiten nicht? Gut, okay, können wir, nächste Folie. nee, ganz ehrlich, wenn einer die nicht kennt, dann erzähle ich auch drei Worte dazu, aber... Ah du, okay, das ist nett. Also verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern. Ich habe es mal auf Deutsch übersetzt, weil auch die Sprache kann, wie wir gleich sehen werden, eine dieser Barrieren sein. Also man darf es für jeden Zweck benutzen, auf beliebig vielen Rechnern, auf beliebig vielen Prozessorkernen, auf für jeden Zweck, einschließlich militärischer, einschließlich, was weiß ich, Tierquälerei oder sonst. Von der Lizenz her darf man das Programm für jeden Zweck benutzen. Man darf mit Apache OpenOffice beispielsweise Erpresserbriefe schreiben. Von der Lizenz her ist es nicht verboten. Aber da gibt es dann eben andere rechtliche Regeln, die sagen, dass das nicht so tunlich wäre. Aber es ist kein Lizenzverstoß. Wie gesagt, für jeden Zweck. Das ist immer so ein Ding, wo man tatsächlich ein bisschen drüber diskutieren muss. Nicht? Da gibt es Leute, die sagen, aber könnt ihr doch nicht diesen Zweck rausnehmen und ich möchte in meiner Lizenz diesen Zweck rausnehmen und die ist doch ansonsten so frei. Ist das? Nee, dann sagen wir proprietäre Lizenz. Wenn du einen Zweck rausnimmst, bums. Die zweite Freiheit ist die zu verstehen, wie ein Programm funktioniert und wie man es an seine Ansprüche anpassen kann. Welche Bedeutung das hat, brauche ich an einer Universität, glaube ich, nicht zu erzählen. Nicht? Kopien weiter zu verbreiten, damit man seinem Nächsten helfen kann, ist auch eine wichtige Freiheit. Und natürlich die Freiheit, das Programm zu verbessern oder vielleicht auch an seine Bedürfnisse anzupassen, das ist eine ganz wesentliche Freiheit. Und ein Teil dieses Vortrags wird sich vor allen Dingen mit dieser Freiheit beschäftigen, weil das sozusagen die Grundlage dafür ist, dass man zum Beispiel Barrieren damit einreißen kann, indem man beispielsweise einem Programm eine Sprachausgabe für Blinde gibt oder dergleichen. Ja, wenn das in dem ursprünglichen Programm nicht vorgesehen ist, kann man die Barriere dadurch einreißen, dass man es einfach dran flanscht, auf Deutsch gesagt. Ja? Und das darf man. Und wenn das unter einer freien Lizenz steht, kann einem das keiner verbieten, dass man das so macht. Und das ist ganz wesentlich. Ich habe dann unten noch so kleine Links mit reingebracht. Wer die mitschreiben will, der mag es tun. Ansonsten, ja. Es gibt noch weitere Definitionen und wenn ich heute ein bisschen mehr Zeit hätte, so ungefähr 5-6 Stunden, würde ich euch auch mal erklären, wie das so ist, wie man die Debian Free Software Guidelines auf diese vier Freiheiten mappen kann oder umgekehrt die vier Freiheiten auf die Debian Free Software Guidelines mappen kann. Interessantes Ding, also Debian Free Software Guidelines, das sind 9 Punkte, OSI ist inzwischen bei 10 Punkten angelangt, die haben aber im Prinzip nur die Debian Free Software Guidelines genommen. Freie Software durch Open Source ersetzt, Debian-Spezifika rausgenommen und dann hatten sie ihre OSI-Definition da und hatten dann noch einen Punkt so von wegen Plattformneutralität hinzugefügt. Ja, nach mir ist, ich habe mir erlaubt, weil das heute Morgen der erste Vortrag ist, auf ein paar Vorträge hinzuweisen, die heute auch noch laufen und die vielleicht interessant sind. Und einer dieser Vorträge ist der hier nachfolgende. Der befasst sich mit Wissen sichern mit freien und offenen Lizenzen. Also wer sich für das Thema Lizenzen noch interessiert, hier bleiben. Was sind offene Standards? Das ist schon schwieriger. Mit freier Software, das ist schnell abgefrühstückt, manchmal ein bisschen kompliziert. Manchmal muss ich auch noch erklären, wozu Lizenzen überhaupt gut sind und was es bedeutet, wenn keine Lizenzen da sind und so weiter. Offene Standards ist viel schwieriger. Fangen wir erstmal an, was ist ein Standard? Und da ist meine Lieblingsdefinition die von British Standards, weil da schon sowas schon steht, so öffentlich zugänglich, Beteiligung aller interessierten Parteien und der Zweck der Gemeinwohlförderung, das hört sich schon mal gut an. Meines Erachtens nach könnte es auch bleiben, wenn es nicht eben böse Menschen gäbe, die etwas andere Interessen haben. Man muss sagen, dass irgendein Format oder dergleichen weit verbreitet ist, bedeutet nicht, dass es ein Standard ist. Das hört man so immer, ne? Das ist doch die Standard-Software. Nein, ist sie nicht. Sie ist nur weit verbreitet. Standard ist was anderes. Also wenn das nicht öffentlich zugänglich dokumentiert ist, ist es auf jeden Fall schon mal kein Standard. Es gibt allerdings so Industriestandards, die sind einfach, klar, die sind dann auch tatsächlich öffentlich dokumentiert und da weiß auch jeder, wie man es macht. Vielleicht nehmen wir zum Beispiel Innenbusschrauben, ne? Da kannst du jede Innenbusschraube mit einem passenden Schlüssel von einem ganz anderen Hersteller öffnen, klar. Ich weiß nicht, ob Innenbus jemals durch die DIN gelaufen ist, aber, ne? Oder was verschiedene Standards bedeuten, ne? Das kennt jeder, der vielleicht ein englisches Motorrad hat und das entsprechende Werkzeug braucht, weil die haben Zollmaße und ne, keine DIN-Maße, ist klar. Was macht der? Okay. Also eigentlich muss ja, wenn ein Standard als Standard funktionieren soll, müsste der eigentlich einigermaßen offen sein, von Natur aus. Aber häufig muss man da mal hat man ein gewisses Interesse daran, gewisse Offenheitsanforderungen tatsächlich zu definieren, insbesondere wenn man was fördern will, zum Beispiel indem man zum Beispiel Standards vorschreibt von der öffentlichen Hand oder wenn man sagt, wir unterstützen die Entwicklung von Standards mit Geld, dann will man vielleicht ja ein gewisses regulatorisches Interesse, nennt sich das, was man daran hat, diesen Standard, dass der bestimmte Kriterien erfüllt und gucken wir uns das mal an. Es gibt leider keine allgemeingültige Definition. So die vier Freiheiten, darauf kann man sich, glaube ich, relativ schnell unter allen vernünftigen Leuten hier im ganzen Umkreis verständigen, dass das eine Definition ist, womit man freie Software definieren kann. Aber es gibt leider keine allgemeingültige Definition, was einen offenen Standard ausmacht. Es gibt dann eben Vorschläge und zwei will ich mal nennen. Ich werde mich gleich mal mit dieser 5-Punkte-Definition befassen. Bruce Perens lassen wir mal weg. Die Digital Standards Organization hat auch eine interessante Definition und dann werden wir uns noch auch mal kurz das europäische Interoperabilitätsrahmenwerk, komplizierter Ausdruck, muss ich mal gucken, dass ich das auch so fehlerfrei über die Bühne bringe, damit werden wir uns auch befassen. Und zwar ist das sozusagen die Version von 2004. Neuere Versionen neigen zur Verwässerung. Also der öffentlich voll inhaltlich geprüft und verwendet werden kann, das heißt der Standard muss sozusagen so offen sein, dass man ihn nachvollziehen kann und insbesondere muss er auch verwendbar sein, darf nicht von Dingen abhängen, die eben keine offenen Standards sind. Auch rechtliche Klauseln und technische Einschränkungen, die sozusagen die Use for any purpose, wie man das bei, oder die Verwendung für jeden Zweck, wie man das hat, die darf es nicht geben. Sollte auch unabhängig von einzelnen Anbietern sein und auch entsprechend weiterentwickelt werden. Und es sollte mal eine vollständige Implementierung geben. Das ist, glaube ich, ein problematischer Punkt, wenn man neue Standards entwickelt. Dann gibt es möglicherweise noch keine Referenzimplementierung, aber man möchte das als offenen Standard entwickeln. Und ich denke, in solchen Fällen, wo die Entwicklung noch andauert, muss man von diesem Punkt gewisse Abstriche machen, wenn der ernsthafte Wille da ist, tatsächlich die Referenzimplementierung auch mal zu vervollständigen. Das europäische Interoperabilitätsrahmenwerk definiert dann, muss eine gemeinnützige Organisation sein, die den Standard beschließt und pflegt. Und das soll auch noch in einer offenen Weise, also entweder konsens- oder mehrheitsbasiert passieren. Natürlich muss der Standard veröffentlicht werden. Schutzgebühren sind erlaubt, wobei die Schutzgebühren bei DIN ganz beachtlich sein können, muss man mal so sagen. Interessant ist dieser grüne Teil, nicht? Nämlich die gewerblichen Schutzrechte. Und da sagt das europäische Interoperabilitätsrahmenwerk von 2004 noch ziemlich klar, müssen unwiderruflich gebührenfrei nutzbar sein. Und dann gibt es natürlich interessierte Kreise, die sagen, reicht es nicht aus, wenn wir das zu fairen Bedingungen anbieten, nicht diskriminierend und so? Und dann kommen die Leute aus der freien Softwarewelt und sagen, nein, reicht nicht, uns jedenfalls nicht. Weil ist klar, wie willst du bei Debian oder bei OpenSUSE, wie willst du da eine Nutzungsgebühr nach Nutzer bezahlen? Hä? Geht nicht. Die kann doch so fair und nicht diskriminierend sein. Sie ist in dem Moment gegenüber freier Software immer diskriminierend. Und natürlich die Wiederverwendbarkeit des Standards unterliegt keinen Einschränkungen. Es ist ja in der Tat so, dass Standards, nehmen wir zum Beispiel dieses ZIP, einen ODT, also ein Dokumentenformat, welches von OpenOffice und LibreOffice verwendet wird, ist im Prinzip gezipptes XML. Damit hast du sozusagen einen Standard, der sozusagen auf zwei andere Standards, nämlich auf ZIP für die Kompression und auf XML für die Darstellung zurückgreift. Und so soll das eigentlich auch sein bei Standards. Ne? Standards sollten gut aufeinander aufbauen können. Jo. Jetzt haben wir Frage, gibt es Beispiele für offene Standards? Ja, dann muss man sagen, das ganze Internet, über 500 Protokolle, alles offene Standards. Wir leben sozusagen in einer Welt offener Standards und die meisten wissen es nicht und merken es nicht. Die merken es erst dann, wenn dann irgendwann mal die Standards, die ihren Applikationen unterliegen, nicht ganz, oder zugrunde liegen, nicht mehr ganz so offen sind. Oder eben auch proprietäre Formate sind. Nicht? Ogg kennt wahrscheinlich jeder, nicht? PNG, SVG hat jeder sicherlich auch schon mal mit zu tun gehabt. ODF ist sozusagen der Oberbegriff für Spreadsheets und Texte und noch einige andere Formate, die Dokumente betreffen. Wir haben ZIP für die Kompression und wir haben dieses berühmte PDF-A. Das ist tatsächlich ein ISO-Standard, das ist ein völlig offener Standard. Adobe kann auch PDF-A. Ja, aber ne, die machen lieber ihre eigenen proprietären Formate und dann steht da auch PDF am Ende dran, aber man hat ein bisschen Probleme damit. Die Beispielskette ließe sich wahrscheinlich beliebig fortsetzen. Wessen Lieblingsstandard ich nicht benannt habe, der rede jetzt oder schweige für immer. Was sind eigentlich die Vorteile? Also Vorteile freier Software und offener Standards ist, die können tatsächlich dazu beitragen, Barrieren unterschiedlichster Art zu überwinden. Freie Software hat eben die Möglichkeit, ich kann es ändern, ohne dass ich hier eigentlich jemanden fragen will. Nicht einmal der die Software entwickelt hat, den muss ich nicht einmal fragen, den muss ich nicht einmal informieren. Na, ich kann das nehmen und ändern. Und ich kann es eben auch an meine speziellen Bedürfnisse anpassen, beispielsweise wenn ich eine Behinderung habe an die sozusagen Bedürfnisse, die sich daraus ergeben. Oder wenn ich, natürlich betrifft das ja nicht nur Behinderungen, vielleicht hat eine Firma spezielle Bedürfnisse an ein Office-Programm. Ja gut, dann können die das natürlich auch entsprechend anpassen. Müssen niemanden um Erlaubnis fragen. Eben kann man das eben auch an Einschränkungen körperlicher oder geistiger Art anpassen. Und da müssen wir uns natürlich auch ein bisschen so an die Nase fassen, ob zum Beispiel unsere Dokumentation nicht manche ein bisschen geistig überfordert, so den Otto-Normal-User. Ne? Also bei manchen Dokumentationen hat man so das Gefühl, man sollte vielleicht mindestens einen Master in Informatik haben oder so, bevor man da das sinnerfassend lesen kann. Da habe ich dann direkt auch einen Vortragshinweis. Klaus Knopper kennt jeder von Knoppix, aber man muss wissen, der hat eine Frau, die eben blind ist und der hat deshalb einen Desktop für blinde Computeranwender entwickelt. XFCE zum Beispiel hat da in der neuesten Version eine Bildschirmlupe. Das heißt, man kann sozusagen den Bildschirm insgesamt vergrößern. Klar, dadurch wird natürlich der Ausschnitt von dem Bildschirm kleiner, aber man kann unschwer durch Scrollen, alt Scrollen kann man sozusagen das Ding größer machen. Auch für Leute wie mich, der so langsam in so eine Sehbehinderung reinwächst, ja. Vor 5 Jahren oder so habe ich noch keine Brille getragen, oder vor, naja, 10. Ne? Die Laptops sind ja wunderbar geworden, die haben eine ganz tolle Auflösung, ja, was im Endeffekt dazu führt, dass irgendwie die Schrift irgendwann mal sehr klein wird, nicht? Und ne? Früher musste man dann eine Lupe nehmen, um das Kleingedruckte zu lesen. Heute ist das sozusagen implementiert, schon im Desktop. Also wie gesagt, der Vortragshinweis Klaus Knopper zu hören, ist immer fruchtbringend. Wir haben auch zum Beispiel die Möglichkeit, Sprachbarrieren mit freier Software zu überwinden. Die Stichworte da heißen eben Internationalisierung und eben Lokalisierung. Und wer kennt Skole Linux nicht? Okay, Skole Linux. Muss sich vorstellen, in Norwegen gibt es 4 Amtssprachen. Davon werden 3 von eher einer überschaubaren Gruppe von Menschen benutzt. Und aber in der Verfassung steht, Schule muss in allen 4 Amtssprachen angeboten werden. Und dann sind die halt zu einem großen Hersteller proprietärer Software aus dem Nordwesten der USA gegangen und haben gesagt, mach uns doch mal bitte dein Office-Programm bitte in diesen 3 Sprachen noch zusätzlich. Und dann wir würden auch Geld dafür bezahlen. Ne? Also haben nicht gesagt, musst du umsonst machen, sondern hier ist ein Fonds, bitte mach das. Und der hat gesagt, nö, interessiert mich nicht. Und dann haben Leute so aus dem Debian-Umfeld gesagt, tja, wenn da Geld liegt, machen wir das. Wir lokalisieren euch die Software, die ihr für die Schule braucht, in diesen 3 anderen Amtssprachen. Und dadurch ist dieses Skole Linux-Projekt entstanden, was heute auch gelegentlich Debian Edu genannt wird, weil das ist alles so personell wie das hier so überhaupt ist. Ne? Also ich meine, wenn man so guckt, wen ich hier alles kenne und wo die Leute herkommen, muss ich sagen, auch da reißt freie Software Barrieren ein. Einfach dadurch, dass wir uns hier treffen. Oder dass ich mit Leuten kommuniziere, die am ganz anderen Ende der Welt sind und mit denen Dinge besprechen, die, was weiß ich, Fehler in irgendeinem Programm mit denen bespreche. Also ich bin ja kein Entwickler, kann also nicht über Entwicklung mit denen sprechen, sondern kann nur sagen, hey, da ist ein Fehler und mach mal weg. Und er sagt dann, ja, kann ich nicht nachvollziehen, dann sage ich, machst du das und das. Ja, also aber man spricht mit Leuten am anderen Ende der Welt und man hat dann nur noch Grenzen, die sich daraus ergeben, dass die vielleicht ein etwas anderes Zeitgefühl haben. Nicht? Muss man ein bisschen darauf Rücksicht nehmen. Ne? In Neuseeland ist eben jetzt schon ziemlich Nachmittag oder so. Ne? Aber wie gesagt, das Schöne ist ja beim Internet, ne, man weiß ja nicht, ob der andere ein Hund ist. Ne? Man kann auch sozusagen Grenzen eigener Persönlichkeit damit überwinden, weil man kann zum Beispiel Rollen einfach mal ausprobieren im Internet, wegen der Anonymität. Hat also auch seine Vorteile. Wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Auch da gibt es einen Vortrag. Jörg Schilling hält einen Vortrag. Leider um 10 Uhr, also die Leute müssen sich entscheiden, lieber Lokalisierung oder lieber Lizenzen. Ne? Und wenn sie Lokalisierung wollen, müssen sie nach V2. Wenn sie Lizenzen wollen, können sie ja bleiben. Gibt es hier eigentlich dieses Nummern-Girl, so mit den Zeittafeln? Nee, okay. Dann gucke ich mal. Ach, ich bin noch gut in der Zeit. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass es gerade in Europa gibt es ja sehr vielfältige Sprachen. Da gibt es eben ja nicht nur eine Sprache, die führend ist und dann vielleicht noch eine zweite Sprache, die auch von vielen gesprochen wird, sondern hier in Europa gibt es ja ganz viele Sprachen, gerade die etwas kleineren Sprachgemeinschaften, die auch möglicherweise in ihren Ländern von der Majoritätssprache sich unterdrückt fühlen, die machen sehr viel in Lokalisierung. Also was man alles in Katalan beispielsweise bekommt, ist schon genial. Und dann kriegt man nicht nur Katalan, nein, man kriegt auch noch Katalan in der Sprachversion von Valencia, nicht? Weil die sagen, wir gehören ja nicht zu Katalonien, aber wir sprechen Katalan, aber ein bisschen anders und so. Auch in den osteuropäischen Ländern ist das sehr beliebt. Da hängt vielleicht ein bisschen Deutschland hinterher. Also ich habe noch kein sorbisches Open Office gesehen. Wäre mal eine interessante Sache. Aber man kann eben die Software internationalisieren, also zur Lokalisierung sozusagen vorbereiten und man kann auch lokalisieren und es gibt hervorragende Werkzeuge in freier Software, die man da benutzen kann. Ich sage nur das gute alte GNU-Get-Text, nicht? Aber da wird der Jörg Schilling sicher sich was zu erzählen können. Ja, unbegrenzt und für jeden Zweck ausführen ist natürlich auch eine interessante Freiheit, die auch helfen kann, Barrieren zu überwinden. Man kommt erstmal überhaupt an Software dran, ohne dass man da sich in Unkosten stürzen muss. Man darf es wirklich zu jeder Zeit, an jedem Ort, für jede Tätigkeit. Auch, sagen wir mal so, wenn du Open Office hast, dann klappt das ja vielleicht auch mit dem Nachbarn, ne? Um einen Werbespruch mal aufzugreifen. Ne? Man kann sozusagen auch eine Kopie von freier Software seinem Nachbarn geben und der freut sich dann vielleicht. Und ne? Klappt das vielleicht auch mit dem Nachbarn oder der Nachbarin natürlich. Hinzu kommt, freie Software ist grundsätzlich interoperabel. Also freie Software ist eigentlich darauf angelegt, dass es mit anderer freier Software zusammenarbeitet. Manchmal auch darauf angelegt, dass es mit anderer proprietärer Software zusammenarbeitet. Wir sind ja nicht so diskriminierend. Nicht? Und in der Regel werden halt offene Standards implementiert. Ja, ich meine, proprietäre Standards mit, was weiß ich, Royalties können wir eben nicht implementieren. Also müssen wir ja offene Standards implementieren. Natürlich kann dann irgendeiner sagen, also alle Dateiformate in meinem Gebiet, die sind also alles großer Mist und ich mache jetzt mein eigenes und das baue ich dann so in meinem Code ein, dass keiner die Spezifikation rauskriegt. Kann man probieren, aber ist nicht sehr erfolgreich. Ne? Also in der Regel ist einfach offene Standards sind da implementiert. Auch da ist natürlich zum Beispiel die Office Suite ein schönes Beispiel, die eben einen Standard entwickelt haben, der auf anderen offenen Standards basiert und den als offenen Standard dann auch veröffentlicht haben. Ne? Man kann ja auch durchaus Standards entwickeln und weiterentwickeln im Bereich freier Software. Man muss eben nur darauf achten, dass man gewissen Offenheitsanforderungen genügt. Und dann ist das eine sinnvolle und fruchtbringende Tätigkeit und alle freuen sich. Ja, wenn ich, also ich habe früher mal Leute ein bisschen damit in Verwirrung gebracht, als ich gesagt habe, ja, ich habe aus meinem Laptop die Festplatte rausgenommen, weil das Laptop sollte zur Reparatur, war noch Garantie drauf. Und ja, und was haben sie mit der Festplatte gemacht? Ja, die habe ich in meinen Desktop eingebaut und jetzt arbeite ich mit der Festplatte. Dann haben die Leute mich angeguckt wie ein Auto. In der Regel geht das bei freier Software. Ich kann das völlig plattformunabhängig machen. Ich kann mit einem Programm, wo ich auf einem Desktop arbeite, natürlich auch auf anderen Geräten, die, ich sag mal, Einsen und Nullen unterscheiden können, arbeiten. Ich kann in der Regel ein Programm, was ich unter einem bestimmten Betriebssystem laufen habe, sagen wir mal GNU Herd, kann ich genauso gut unter GNU Linux laufen lassen oder unter BSD. Kein Thema. Nicht? In der Regel geht das. Und damit bin ich dann sozusagen plattformunabhängig und auch die Dateien, wenn das einem offenen Standard entspricht, kann ich die Dateien beliebig austauschen. Das heißt, ich kann meine Datei jemandem geben, der vielleicht ein proprietäres Betriebssystem hat, aber eben eine freie Software zur Bearbeitung dieser Dateien nutzt. Das wird die wahrscheinlich anstandslos nehmen. Hoffen wir mal, sonst wäre es ein Bug. Das habe ich da ein bisschen in netten Sätzen formuliert. Es gibt ja ein gewisses Interesse von Herstellern proprietärer Software, künstliche Barrieren zu schaffen. Nämlich damit die Leute ihre Software kaufen müssen. Und das ist bei freier Software einfach nicht vorhanden, diese Idee, wir müssen da irgendwie unser Zeug einzäunen. Nicht? Da gibt es ja diesen berühmten Spruch, ne? Aber den bringen wir heute nicht, der ist zu platt, zu abgelutscht. Ne? Und man hat eben dann auch eine Wahl. Wenn ich fühle mich in meiner Freiheit etwas eingeengt, wenn ich nur sozusagen mir sozusagen vor die Alternative gestellt werden, friss oder stirb. Also entweder nutzt du unser Programm oder du nutzt eben die du hast diese Funktionalität nicht. Das schafft mir auch Barrieren. Und hier kann man eben zwischen unterschiedlichen Herstellern und Technologien eben auch wechseln. Wobei Techniken. Technologie ist ja bekanntlich die Lehre von der Technik. Ne? Sonst wollte ich nur dabei sagen, ich weiß das, aber manchmal seht es mir nach. Ja, es gibt dann eben mit freier Software kann man sowohl dann soziale Barrieren überwinden, ne? Beispielsweise eine armen Sau, die sich sonst einen Rechner nicht leisten könnte, einen alten Rechner schenken, ihr ein freies Betriebssystem ausspielen, ihr eine freie Office wie drauf spielen und dann kann sie eben, oder ihren freien Browser drauf spielen, freies Mailprogramm und dann kann sie am Internet teilnehmen. Auch das ist ja eine soziale Barriere, die sonst eben durch beispielsweise unzureichende finanzielle Mittel geschaffen werden. Soziale Barrieren sind beispielsweise auch, wenn man versucht, mal, und da müssen wir gucken, dass wir da ein bisschen stärker reinkommen, einfach mal so ein bisschen außerhalb unserer Kreise gehen. Nicht? Da gibt es viele Leute, die zum Beispiel Englisch nicht wirklich gut verstehen. Und wenn wir denen ständig irgendwelche englischen Fachausdrücke um die Ohren hauen, dann müssen wir eben gucken, dann schaffen wir soziale Barrieren und das wäre dann sozusagen, da komme ich auch gleich noch zu, wo wir das sozusagen die hausgemachten Barrieren schaffen. Aber es gibt eben auch Leute, die kümmern sich darum. Dokumentation in einfacher Sprache wäre doch, oder leichter, oder ja, jedenfalls, ihr wisst schon, was ich meine, ist so ein Stichwort. Auch bei der Dokumentation sollten die Leute vielleicht mal das KISS-Prinzip beachten, nicht? Weiß jemand nicht, was KISS-Prinzip ist? Keep it simply and stupid. Also mach es einfach und möglichst narrensicher. Auch das kann man bei Dokumentation, ne? Also ja, du musst nicht literarisch hochwertige Dokumentation schreiben. Du kannst das, aber du solltest dafür sorgen, dass dein Leser sie versteht. Da spielen viele Dinge eine Rolle. Also wie gesagt, wenn ihr nur behaltet, wenn ihr erstens, dass Dokumentation notwendig ist, zweitens, dass man da beim Schreiben von Dokumentation das KISS-Prinzip beachtet, dann habe ich heute schon einen Riesenerfolg. Nur im Hinterkopf behalten, bitte. Nur im Hinterkopf behalten. Freie Software und Bildung, da ist es, glaube ich, am schärfsten. Chancengleichheit. Ja, der eine kann sich eine teure Software leisten und benutzt das sozusagen zur Abgrenzung von den ärmeren Mitschülern. Und wenn man freie Software verwendet, verwenden alle die gleiche Software. Und keiner kann sich da finanziell hervorheben. Nicht? Dann kann man zur sozialen Abgrenzung nur noch die Swarovski-Steine auf dem Notebook benutzen oder so. Es gibt auch so Kreise, da gibt es eigentlich nur zwei Marken, die in Betracht kommen für einen Laptop. Das eine ist schwarz und das andere ist grau. Weiß wäre da schon zu billig, ne? Ist halt so. Wobei ich sagen muss, zumindest die Schwarzen sind echt gute. Wenn man den Quellcode offen hat, kann man den auch studieren. Ich meine, ich bin hier in der Universität, ich renne hier offene Türen ein, aber das ist eine sehr wichtige Sache. Nicht? Das heißt, es gibt eben auch Barrieren, die einfach durch Geheimnis geschaffen werden. Nicht? Da macht einer irgendwelche magischen Dinge am Computer. Und bei freier Software hat jeder die Chance, sozusagen selbst zum Wizard zu werden. Muss sich auf die Beine setzen, wird auch nicht jedem gegeben sein, sich in gleicher Tiefe zu vertiefen, aber die Chance ist da. Chancengleichheit, nicht? Dann gibt es sowas wie, gerade auch zum Beispiel im berufsbildenden Bereich, da ist das, was die Auszubildenden dort lernen, oftmals eine Produktschulung. Ne? Nach dem Motto, wo muss ich hier klicken, um das und jenes zu erreichen. Bei freier Software, offenen Standards kannst du sozusagen Konzepte unterrichten. Was ist eine Formatvorlage beispielsweise? Ich nehme ein paar Beispiele aus meinem Bereich, ne? Also der Textverarbeitung. Was ist eine Formatvorlage? Was ist eine Formatvorlage für eine Seite? Was ist eine Formatvorlage für einen Absatz? Warum ist harte Formatierung nicht so optimal und solche Dinge? All das kann man mit freier Software sehr gut lernen. Und natürlich, bei freier Software hat man die Chance Learning by Doing, indem man zum Beispiel mitmacht, indem man sich nicht nur den Quellcode studiert, sondern auch versucht, ihn zu verändern, was man ja darf. Und dann mal guckt. Ne? Programmieren ist für mich das, was in früheren Zeiten Lesen und Schreiben war. Sollte jeder können, weil er sonst abhängig ist von anderen, die für ihn was programmieren. Lerne programmieren, sonst wirst du programmiert. So ist das. Nicht? Und wenn ich nicht programmieren kann und nicht ein bisschen programmieren kann, dann muss ich immer den ganzen Keul benutzen, den andere mir vorsetzen. Ist so. Das meiste ist super. Überhaupt keine Frage. Ne? Also die Entwickler freier Software, das sind für mich Helden. Ne? Aber wie gesagt, ich habe lieber die Freiheit, auch mal gucken zu können, kann ich da vielleicht selbst was machen. So ein Mensch bin ich. Und ich denke, Bildung sollte auch diese Befähigung, also Bildung ist ja für mich auch sozusagen eine Erziehung zur Mündigkeit. Und da spielt natürlich Programmieren heutzutage einfach eine Rolle. Und bei freier Software habe ich eben eine riesen Bibliothek von hervorragender Software, die ich studieren kann. Und ich habe eben die Möglichkeit, auch da an der kleinen Ecke was abzuändern, gucken, was passiert und so weiter und so fort. So, wir schaffen das noch. Makroökonomie, das ist das, was man früher Volkswirtschaftslehre nannte. Und da spielen natürlich die Chancen für lokale, kleine und mittelständische Unternehmen eine große Rolle. Ja, bei freier Software kann eben jeder Support machen. Der braucht nicht ein Zertifikat von irgendeinem Hersteller dafür und muss von dem nachdem er da unterschrieben hat, dass er ja nichts weiter sagt, sozusagen in die Geheimnisse der Software eingeweiht werden. Nein, jeder hat da die Chance, was zu machen und es gibt auch inzwischen schon ganz nette Zertifizierungsprogramme und man kann eben auch tatsächlich auch Zertifikate entwenden, aber das alles ist keine Geheimwissenschaft. Man muss nirgendwo eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, sondern es ist alles offen. Ist, glaube ich, eine gute Chance für Leute, die sich da selbstständig machen wollen. Mit Kooperation kann man natürlich auch Kosten senken. Es muss nicht jede Firma das Rad nochmal neu erfinden. Ne? Makroökonomisch macht das Sinn, dass das nicht so ist. Mikroökonomisch wahrscheinlich nicht, weshalb wir auch so viele Räder haben. Wie gesagt, es ist, fördert Wettbewerb. Wenn man Wettbewerb will und sagt, wir möchten einen freien Markt haben, dann ist freie Software gehört eigentlich dazu, weil das sozusagen das ermöglicht. Im Prinzip ist ja proprietäre Software der Versuch des Aufbaus von Monopolen. Und das ist natürlich wettbewerbsfeindlich, wenn man so will. Deshalb gab es ja auch diesen großen Microsoft-Prozess vor der EU-Kommission. Hausgemachte Barrieren. Jetzt packen wir mal. Na, jetzt packen wir mal aus. Usability und Software-Ergonomie. Wem sagt dieser Begriff nichts? Hoffentlich sehr vielen. Ne? Sollte man Wert drauf legen? Sollte man darauf achten? Wirklich. Sonst hat man Barrieren. Ne? Sonst steht man wirklich vor dem Programm und fragt sich, wo muss ich hier klicken? Ja? Man muss sagen, vieles ist schon ausgezeichnet gemacht, vieles ist gut gemacht, aber manches ist eben auch noch immer verbesserungswürdig. Und das Problem ist, dass manche Software entwickeln, die sie nicht selbst anwenden. Ne? Das ist ein Problem. Versetzt euch mal in die Lage eines Users rein. Überlegt mal, wie sieht eigentlich einer, der nicht weiß, wie die Software funktioniert, wie sieht der eigentlich die Software? Welches Modell von der Software hat der im Kopf, der eben die Software nicht entwickelt hat und weiß, ne, da sind drei Bibliotheken, die aufeinander zugreifen und so weiter und so fort. Nein, sondern einer, der sieht nur die Oberfläche. Was ich zum Beispiel schätzen gelernt habe, das betrifft Usability, aber auch den Bereich der Dokumentation. Ich arbeite gerne auf der Konsole und ich muss sagen, Manpages sind eine geniale Erfindung. Infopages übrigens auch, also da wollen wir ja nicht. Also, ne, aber das ist eine geniale Erfindung. Wenn ich mal was nicht so genau weiß, rufe ich Man Tralala auf und bekomme erklärt, wie Tralala denn so funktionieren könnte. Hat man bei proprietären Betriebssystemen, die noch so etwas haben, eher nicht so. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen eingeführt haben. Nein, für die grafische Oberfläche mit Manpages ist es auch schwierig, weil Manpages sind ja eigentlich nur betreffen ja eigentlich die, tatsächlich die Command Line. Da muss man sagen, da sprechen wir jetzt mal von sogenannter Online-Dokumentation, das heißt die Dokumentation, die in dem Programm eingebunden ist und mit dem Programm ausgeliefert wird, da würde ich sagen, da kann auch noch was dran getan werden. Aber auch da wird vieles getan. Du gehst über irgendein Icon und bekommst dann erklärt, welches Icon, was das Icon so denn machen könnte. Und so, sowas muss man natürlich nutzen. So, die Möglichkeiten gibt es, aber man muss sie natürlich nutzen. Und man muss sich mal Gedanken machen. Also ich habe ein Anwaltsprogramm entwickelt. Und als ich sozusagen das Anwaltsprogramm, jetzt werden mich die Frauen gleich steinigen, bitte nicht. Als ich das Anwaltsprogramm entwickelt habe, habe ich mir eine besonders blonde Rechtsanwaltsfachangestellte vorgestellt. Die muss mit dem Ding umgehen können. Okay, vielleicht auch einen besonders blonden Anwalt. Ja, auch der muss damit umgehen. Ich kenne ja meine Kollegen. Nicht? Also was die an EDV-Kenntnissen drauf haben, ist teilweise bewunderungswürdig, aber im Durchschnitt eher, ja. Ne? Also stellt euch, wenn ihr Software entwickelt, stellt euch mal einen prototypischen User vor. Den berühmten DAO, stellt euch den bitte vor. Wie würde der an euer Programm angehen? Und dann werdet ihr wahrscheinlich die Ergonomie etwas verbessern. Macht euch auch, Software-Ergonomie wird auch gelehrt. Geht in die Vorlesung. Okay, ich bin auch schon fast fertig. Da ist eben Problembewusstsein nötig und ich hoffe, das habe ich jetzt geschaffen. So solche Sachen wie Works for me, Works as designed, deuten darauf hin, wenn sie im Bugtracker auftauchen, dass da Entwickler und User unterschiedliche Vorstellungen haben, wie die Software funktionieren könnte. Ja, das ist so ein Ding, wo ihr dann so rote Lampe angehen sollte, so unter softwareergonomischen Gesichtspunkten, wenn das da steht. Ist richtig, es wirkt wahrscheinlich auch als Design, aber vielleicht ist das Design nicht ganz so gut. Auch da gibt es einen Vortrag zu. Georg Schütz hält da einen Vortrag. Heute 17 Uhr, Raum V2. So, hausgemachte Barrieren, Dokumentation. Habe ich schon, glaube ich, die ganze Zeit von gesprochen. Im Kopf behalten. Hausgemachte Barrieren sind auch, und da kommen wir wieder aufs rechtliche, inkompatible Lizenzen. Und die daraus erwachsenen Compliance-Probleme. Das ist betroffen, sind sozusagen die Entwickler freier Software. Also die meisten wohl hier im Saal. Ne? Die sich dann, wenn sie auf andere Software zugreifen wollen, erstmal darüber Gedanken machen, darf ich das überhaupt? Nicht betroffen sind die Anwender. Die haben überhaupt gar keine Compliance-Probleme. Use for any purpose. Ja. Ich bin ein großer Fan von Copyleft, aber eine Ursache von diesen hausgemachten Barrieren ist eben dieses Copyleft. Wenn man bedenkt, dass die GPL V2 nicht kompatibel ist mit der GPL V3, dann weiß man, welche Probleme man hat. Ja, was Copyleft ist, habe ich da unten erklärt. Erkläre ich auch gerne am Apache Open Office Stand nochmal, für die, die das noch nicht wissen. Eine Nebenursache ist sozusagen die Lizenzenvielfalt. Es gibt über 150 Lizenzen freier Software. Hey Leute, entwickelt bitte freie Software und nicht neue Lizenzen, ja? Es gibt gute, alte, ja? Nehmt die. Bewährt. Ihr müsst nicht auch noch eure eigene Lizenz schaffen. Eine Lösung für diese hausgemachten Barriere wäre einmal die Mehrfachlizenzierung, aber die ist nicht immer möglich, insbesondere wenn ein größeres Projekt kein Rechtemanagement hat. Das heißt, wenn die Rechte nicht irgendwo bei einer zentralen Entität liegen, sondern wenn die Rechte bei jedem Entwickler liegen und der eine macht gerade mal Urlaub im Amazonas oder so, ne? Dann kannst du dann schlecht fragen, ob er auch bereit wäre, das vielleicht auch noch unter einer anderen Lizenz zu stellen. Oder der ist verstorben und du musst seine Erben irgendwie ausfindig machen und dann die fragen, ne? Der hat mal was ganz Tolles entwickelt, der Verstorbene. Und die Erben, die werden vielleicht das gar nicht wissen. Und zweitens, wenn du denen fragst, würden sie das dann auch unter einer Apache-License stellen? Dann würden die fragen, was ist denn das? Ja, also bitte, ja, keine neuen Lizenzen entwickeln. Ja, wenn er das behaltet, habe ich auch schon den Zweck meines Vortrags erfüllt. Wenn er Fragen hat, kommt, Leute, jetzt. Und sonst gehen wir zum Apache Open Office Stand, der ist hier nebenan, dann können wir noch stundenlang diskutieren. Ja. Ach, er muss mit dem Mikro kommen.
Fragen bitte ihm durchs Mikro. Extra lange schon mitgebracht.
Wie sieht es aus mit der aktuellen Änderung der TOS bei GitHub und Einfluss auf die Barrieren?
Das Problem ist, das wird im Moment lebhaft diskutiert in dem Legal Network. Welche Auswirkungen das haben könnte, ob es überhaupt Auswirkungen hat, ob man die nicht irgendwie missverstanden hat, die Leute. Das, wenn man sowas macht, in der Bibel steht, was du auch tust, bedenke das Ende. Also man sollte, bevor man solche Änderungen macht, vielleicht die Auswirkungen einer solchen Änderung vorher diskutiert haben. Ja? Im Moment diskutieren wir hinterher und sagen, hat das Auswirkungen, hat das keine Auswirkungen, welche Auswirkungen hat das, ist das noch in Ordnung? Ja, ist ein Problem. Ich habe mich, wie gesagt, nicht sehr tief damit befasst, aber wie gesagt, es gibt einige vernünftige Leute, die sagen, das haben wir alles irgendwie missverstanden. Ne? Da hat einer sozusagen Räuber geschrien und da waren noch gar keine Räuber im Wald. Aber da muss man erstens wachsam sein und es ist nicht falsch, wenn man auf solche Änderungen bemerkt und auf solche Änderungen dann zur Diskussion stellt, ist wichtig. Und wenn am Ende rauskommt, nee, ist alles ganz harmlos, ist es ja auch gut. Aber wie gesagt, da ist die Diskussion seriös noch nicht am Ende. Ja, da oben der Herr. Oder? War das kein Aufzeigen?
Gibt es weitere Fragen?
Ich habe doch nicht alle Fragen beantwortet, oder? Ja, ich spring schon.
Wie sieht das aus? Ich würde gern was für eine Bibliothek machen, also so richtig ordentlich freie Lizenz. Gern auch
für eine physikalische Bibliothek, wo Bücher drin stehen.
Genau, für eine öffentliche Bibliothek, also wie sagt man da?
Ja, okay.
Auf jeden Fall habe ich auch schon mit ein paar Leuten von dort gesprochen, die haben gesagt, ja klar, wir haben hier selbst digitalisierte Werke, wenn du da was Tolles draus machen kannst, das wäre echt super. Jetzt habe ich nachgeschaut. Und habe dann festgestellt, bei den Werken steht tatsächlich dabei, frei verfügbar, aber bitte nachfragen. Keine weitere Lizenzangabe. Da dachte ich mir auch, was soll denn der Kram?
Ja, klar, das ist keine freie Lizenz.
Die haben das auch bei der Deutschen Digitalen Bibliothek eingestellt und Deutsche Fotothek und
weiß nicht. Ja, gut, aber wie gesagt.
Immer dieser nette Spruch wie. Ja, das soll jetzt frei aussehen, aber eigentlich können
nach
wir
nach dem Motto, macht mal, aber fragt vorher. Nee, das ist natürlich keine Lizenz.
Also wenn du dann was machst.
Wo ich vorher nachfragen muss, das ist keine freie Lizenz. Kann ja sein, dass wenn du nachfragst, kriegst du irgendwie CC, BY-SA an den Kopf geknallt, dann ist es eine freie Lizenz.
Ich hatte bereits jemanden, den ich da kenne, gefragt, wie es denn nun aussehe, lieber GPL oder lieber Creative Commons. Weil es soll hinterher noch so ein bisschen Programmiergedöns mit dran an die aufbereiteten Scans und Fotos. Und ja, da habe ich eine Antwort bekommen, so in der Art wie, such dir eins aus. Also eher eine Nullaussage, aber ist halt nicht ablehnend gewesen. Das finde ich schon mal gut.
Ja.
Kann ich das jetzt als Grundlage nehmen, dass ich da quasi gewisse Freiheit habe? Oder
ist Nein, er muss, dir, er muss dir sozusagen eine Lizenz geben. Du sagst, ich hätte jetzt gern, was weiß ich, Creative Commons, dann musst du die genau bezeichnen, weil Creative Commons ist ein Lizenzbaukasten. Hm. Nicht alle Lizenzen sind zum Beispiel frei im Sinne der Debian Free Software Guidelines. In Creative Commons, also NC, ND ist nicht frei im Sinne von Debian. Aber er muss dir eine konkrete Creative Commons Lizenz geben, wenn du Rechtssicherheit haben willst. Und er muss vor allen Dingen auch der sein, der das Werk tatsächlich geschrieben hat.
Ist er nicht, ist aber in der Hierarchie irgendwo in der Mitte.
Nee. Also der Urheber. Wir reden ja hier von Werken der Literatur, ja?
Wer ist der Urheber bei,
bei
Digitalisierungsprojekten?
Bei Digitalisierungsprojekten ist das so, es kommt darauf an. ja, weil die Frage ist es tatsächlich ein neues Werk?
Muss ich da
Wenn du die Bibel digital... Nein, die Bibel ist ein ganz schlechtes Beispiel. Es gibt übrigens Leute, die haben die Texte der Bibel mal unter freier Lizenz veröffentlicht. Das sind die nämlich nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, der Urheber ist zunächst einmal derjenige, der das ursprüngliche Werk geschaffen hat, also dessen Name auf diesem Papier steht, nicht? Was digitalisiert wird. Und wenn du das digitalisierst, ist die Frage, schaffst du damit tatsächlich ein neues Werk oder schaffst du damit nur ein anderes Werkstück? Das mit den 70 Jahren, dann werden die gemeinfrei. Und dann ist die Frage, ob du durch die Digitalisierung eines gemeinfreien Werkes eigene Rechte erwirbst. Es ist kompliziert. Man hat ja auch, wenn man Digitalisierung sozusagen zu einem Richter im analogen Leben, würde man sagen, ja, das ist wie ein Foto. Ja, dann sagt der Richter, ja, die Fotokopie eines Werkes ist kein neues Werk. Wenn du ein Bild fotografierst in einem Museum, kann das ein Lichtbild sein. Und ein Lichtbild hat einen eigenen Schutz im Urheberrecht. Aber dann musst du sozusagen noch die Möglichkeit haben, irgendwas einzuwirken. Wenn eine reine Fotokopie hat man entschieden, ist kein Lichtbild und schafft kein sozusagen eigenes Recht. Bei Digitalisierung, wo du ja zum Beispiel auch noch ein OCR drüber laufen lässt oder so, ist die Frage, meines Erachtens, wenn das rein... ich sage mal in Anführungszeichen, mechanisch geschieht, habe ich Zweifel, ob das... Dann ist die Software, die das OCR bewirkt, die ist natürlich urheberrechtsschutzfähig, aber das Ergebnis der Software nicht. Ne? Das ist so ähnlich wie, nur weil ich OpenOffice benutze, um, ich sage mal, einen Text abzuschreiben, kriege ich kein neues Recht an dem Text. Nur weil das als ODT abgespeichert ist. Das ist für mich einfach nur... eine andere Werkkopie. Verstehst du, was ich meine? Ist kompliziert, aber ihr könnt ja auch noch den Kollegen fragen, abziehen.
Genau.
Löchert den mal. Der befasst sich gerade mit freiem Wissen. Hast du doch mitgekriegt. Löcher den.
So, wir müssen aber Schluss machen. Vielen, vielen Dank für den Vortrag.